Dieser Podcast wird dir präsentiert von patreon.com/bellberg. Das ist die Community meiner sturchen Supporterinnen und Supporter, die eigentlich den Wilden Stoiker Podcast erst ermöglichen, wenn wir ehrlich sind. Wenn ihr meint, das ist übertrieben, nö, kein bisschen. Gäb's die nicht, würde ich nicht mehr podcasten. Eine andere Art, mich zu supporten, ist natürlich auf amazon.de oder wo auch immer ihr gerade seid, nach meinen Büchern zu suchen. Da gebt ihr einfach Bellberg ein und dann findet ihr eine Menge Bücher. Und das sind die besten Sturchenbücher, die ich zumindest geschrieben habe. Und nun viel Spaß beim Wilden Stoiker.
Der Wilde Stoiker. Moderner Stoizismus für ein gutes Leben.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Stoikerinnen und Stoiker, liebe Supporterinnen und Supporter. Jubiläum, 200. Ausgabe. Habe ich was vorbereitet? Ja, ich habe Notizen, aber nix. Ich habe hier keinen Sekt stehen, ich habe einen grünen Kräutertee hier stehen. Ist das angebracht? Keine Ahnung. Ist es durch? Ich glaube schon. Ich habe eine Gliederung mithilfe von ChatGPT unter anderem mir machen lassen für den Podcast. Allerdings nur mit Fragen. Ich habe keine Antworten. Das wird jetzt spontan und improvisiert, wie immer. Vielleicht dadurch auch ehrlich, oder? Vielleicht das Ehrlichste überhaupt. Bevor wir anfangen, Hinweis. Zwei Hinweise habe ich hier stehen. Hinweis auf Patreon-App, Apple-Probleme. Er ist kein wirkliches Problem. Wenn ihr diesen Podcast supportet, was ich schwer hoffe, was ich euch nahelegen möchte, und ihr ein iPhone besitzt und ihr dann auf die Idee kämt, die Patreon-App runterzuladen und darüber dann das Abo abzuschließen, das ist schlecht, weil dann geht das ganze Geld nach Kalifornien, nicht zu mir. Besser ist es, wenn ihr über die Webseite geht. Das hängt damit zusammen, dass Apple für einmal eine in Anführungszeichen verkaufte App, auch wenn sie kostenlos ist, immer wieder kassiert, so habe ich es verstanden. Es ist enorm viel, also ich kann auch 3/4 des Geldes gehen weg. Macht das bitte nicht, also geht über patreon.com/bellberg, macht's da. Dann geht das Geld auch zu mir, sonst nicht oder kaum. Wenn ihr also das vielleicht so gemacht habt, dann könntet ihr es schnell kündigen und dann nochmal so machen. Ne? Der zweite Hinweis, ich habe endlich, nach 200 Ausgaben, ein Merchandise-Store. Yes, es gibt also Pullis, Kappen, Tassen, weil ich auch gerne eine Tasse hätte, wo das Logo vom Wilden Stoiker drauf ist. Zum Jubiläum habe ich gedacht, geht das online. Es gibt noch ein Problem mit einer, mit ein rechtliches sozusagen, das kläre ich aber, bis dieser Podcast erscheint, hoffentlich. Drittes Thema, fangen wir an. Was sagt ChatGPT? Eine mögliche Gliederung für die Jubiläumsausgabe 200 von der Wilde Stoiker. Intro 1. Was ist der Wilde Stoiker? Ursprungsidee und Entwicklung des Podcasts. Wofür steht der Titel? Was bedeutet wild im Stoizismus? Veränderungen in Perspektive und Themen über die letzten 200 Episoden. Das kommt aber unten nochmal, habe ich eben schon gespiekt. Also sind gemeine Fragen, die ich mir hier selber stelle. Ursprungsidee und Entwicklung des Podcasts. Ja, einige wissen es vielleicht. Ich hatte einen anderen Podcast davor. Vor einigen Jahren, der hieß Kluge Freunde, so wie immer noch meine verlegerischen Tätigkeiten heißen sozusagen, meine Bücher immer noch unter dem Label erscheinen und Hörbücher und so weiter. Das war ein klassischer Interview-Podcast. Das hat sich als, da habe ich Politiker gehabt, war es nicht sogar der Dürr von der FDP? Eine Dame von der FDP, es war eine Menge, es waren ein paar Politiker da, es waren Philosophen da, es waren Journalisten da, es alle möglichen Leute waren da. Es hat auch halbwegs Spaß gemacht, irgendwann dann ziemlich schnell nicht mehr. Und ich habe gemerkt, also das war nicht gut für mich, weil ich ja eine One-Man-Show bin, war das kaum noch zu handeln. Die Leute haben also ständig Interviews wirklich in letzter Minute abgesagt. Ich hatte Politiker, die dann zwar da waren, sozusagen, oder zumindest diesen, ich hatte den Vorteil, dass Podcasting neu war in Deutschland zu der Zeit, relativ neu, und dass die alle ganz heiß darauf waren. Deswegen habe ich viele Gäste auch bekommen. Die hatten aber alle keine Erfahrung und ich habe es auch schlecht gemacht vielleicht. Auf jeden Fall standen die da teilweise mit einem alten iPad und das war dann ihre Kamera und ihr Sound und so. Und mit so einem Scheiß musste man sich da rumschlagen. Das hat mich extrem genervt, sodass ziemlich schnell klar war, ich kann nicht jeden Tag 2 Stunden für diesen Podcast, der keinerlei Geld brachte ja auch, da investieren. Und was viel schlimmer war, das ist da eigentlich der Hauptgrund für die Entstehung von Der Wilde Stoiker, dass mich diese politischen Themen ziemlich genervt haben irgendwann, weil man immer wieder diese Interview-Podcasts einen riesen Nachteil haben, finde ich, oder 2 Riesennachteile haben. Das erste ist das, ist der Documentary-Effekt, auch wieder ein Framing von Scott Adams, der Meister der Frames hier irgendwie mittlerweile, oder? Documentary-Effekt heißt so viel wie, wenn ihr, und mir ist das mal, ich habe mich dem mal bewusst ausgesetzt, wenn ihr einen Interview-Podcast habt, ein One-on-One würde man manchmal sagen, also einer redet mit einem oder einer redet mit zweien meinetwegen, ja, das Filmemacher-Ehepaar und der Podcaster, irgendwie sowas, der Politiker und der Podcaster, der MMA-Typ und die Podcasterin, wie auch immer. Ihr habt diesen direkten Dialog, den ihr ja auch schätzt, weil ihr den ja kennt von Partys und von irgendwas anderem, ne? Wenn man sich so unterhält in der Uni oder wie auch immer. Ich verstehe das alles. Das ist super, super nice, menschlich, das ist geil für Werbe, wenn man Werbung schalten will im Podcast, ist alles super. Aber hat für mich emotional einen Riesennachteil. A, fängt man immer wieder bei Null an. Man muss über die banalsten Dinge da teilweise reden und es geht von einer Stunde Podcast, geht eine halbe Stunde dafür drauf, nur damit man alle abholt erstmal. Und das finde ich total dämlich. Also das ist für mich emotional unheimlich unbefriedigend und ich verliere dann die Lust. Ich werde immer noch ein paar Interviews machen. Ich gebe ja auch immer noch Interviews. Das macht mir auch echt Spaß. Aber das jede Woche zu machen, nee, nicht wirklich. Dieser Documentary-Effekt ist aber eigentlich das, was entscheidender ist. Wenn ihr also ein Interview habt mit einem Podcaster und einem sozialistischen Politiker, werdet ihr nach anderthalb Stunden dem in vielen Dingen zustimmen. Das ist der Dokumentareffekt. Es wird nur eine Seite gezeigt in diesem Podcast und die kommt auch noch super ausführlich zu Wort. Logo, dass ihr da überzeugt sein werdet. Ich habe es mir zum letzten Mal gegeben, das war so ein Joe Rogan Podcast mit diesem außerirdischen Verschwörungshistoriker Lurchi-Journalisten. Wie heißt er denn? Graham? Irgendwas mit Graham? Furchtbarer Typ, finde ich, aber nicht unsympathisch. Der da irgendwas auch über UFOs und so erzählt und Rogan lässt den halt labern. Aber es ist offensichtlich scheiße und der hat ja einen Assistenten da sitzen im Studio, während er die Podcasts aufnimmt, der googeln kann, ne, und der das auch ja ab und zu macht. Ich höre ja auch keinen Rogan, deswegen das erste Mal seit Jahren, weil ich den halt interessant fand, weil das sind so die Dinger, die auch nachts im Fernsehen kommen. Und ich sage euch, wenn ihr dem zwei Stunden zuhört, dann glaubt ihr ein Drittel von dem Zeug. Das ist normal. Das ist der Dokumentationseffekt. Der bringt es nicht. Man müsste also für diese Gesprächspodcasts immer auch die Gegenseite einladen. Das ist total anstrengend. Das ist ja, wenn ihr so wollt, das, was euch zum Beispiel die Altmedien und auch die Propagandamedien, also die Öffentlich-Rechtlichen, euch so verkaufen, dass sie das tun. Sie tun es natürlich nicht. Wenn ihr euch die Talkrunden anguckt, da ist immer 3-1 oder so. Also es funktioniert nicht. Das Publikum ist ausgewählt sehr oft. Kommt ja immer mehr raus. Ich kann mich darüber nicht aufregen, weil das ist der Job eines Propagandasenders. Da ist Propaganda. Das hat nichts mit Journalismus zu tun. Das muss man einmal verstehen. Wenn man das verstanden hat, warum soll man sich da aufregen? Man guckt's halt einfach nicht, ne? Also, das war so ein bisschen die Idee. Ich wollte wegkommen von diesem Documentary-Effekt. Ich wollte ein Thema beackern. Durchaus auch dann nur aus meiner Sicht oder nur aus Sturcher Sicht. Und dann im Nachgang eure Mails beantworten, eure Kritik mir anhören, Anregungen aufnehmen. Das fand ich irgendwie für mich befriedigender und ich fand's auch einfach für euch besser. Und ich fand's ja, interessanter einfach, ne? Man kommt auch schneller in eine Tiefe vielleicht. So war meine Idee. Als wenn man immer dieses Höflichkeitsgelaber noch hat. Ich mache ja meistens eine halbe Stunde Podcast, da bleibt nicht viel, ne? Also, das dazu. So kam das zustande. Und mein Frust mit der Politik, weil die Leute auch da immer wieder auf diesem dümmstmöglichen Niveau quatschen. Und das ist irgendwie nervend. Also, das war die Idee. Dann hatte ich das Problem, wofür steht der Titel? Was bedeutet Wild im Stoizismus? Der Titel ist natürlich marketingtechnisch gewählt von mir als alter Marketer. Also Wild und Stoizismus ist ja ein scheinbarer Widerspruch. Zumindest wenn ihr neu seid im Stoizismus. Und deswegen finde ich, funktioniert das werblich ganz gut. Es gab ja viele, die dann einen deutschen Stoizismus-Podcast nachgemacht haben. Es gibt immer noch viele, die mich nachmachen oder versuchen oder viel klauen auch. Die sind aber nicht wild. Insofern klappt das bei denen halt nicht. Die machen dann immer ganz langweilige Titel, die marketingtechnisch teilweise besser funktionieren. Also die vom Ranking her besser funktionieren und so weiter. Aber die halten es auch nicht lange durch meistens, weil sie es halt nicht leben. Ne? Wenn man es nicht lebt, dann wird es nichts. Also das ist der eine Aspekt, ganz bewusst von mir gewählt, sozusagen ein werblicher Aspekt. Das macht neugierig, das ist ein Widerspruch scheinbar. Aber natürlich gibt es einen zweiten Aspekt, nämlich das Wild kommt im Stoizismus zu kurz. Natürlich soll Stoizismus nicht wild sein in dem Sinne. Stoiker versuchen ja gerade rational zu sein. Wenn man so will, auch ein wenig kontrolliert zu sein. Wenn man aber in die Geschichte guckt und sich die antiken Stoiker anguckt, dann waren die ziemlich wild. Seneca, echt ein wildes Leben. Epiktetus, wildes Leben. Zenon, super wildes Leben. Also der Gründer des Stoizismus, wenn man so will, der Erfinder der Stoer. Das waren alles keine Chrysippus. Man könnte dann noch weitergehen. Es gab super viele interessante Charaktere in der Geschichte von Stoizismus, die fast ja zumindest überwiegend in der Antike doch gegen gesellschaftliche Normen ja auch gerne verstoßen haben. Das ist heute völlig unter den Tisch gefallen. Warum? Weil durch die blöden Journalisten Philosophie so akademisiert wurde, weil man ja immer einen Grund braucht, jemanden einzuladen, muss es immer jemand sein, der gerade seine Doktorarbeit schreibt über das Thema Teebeutel und Feminismus und so. Und dann, ja, dann okay, dann laden wir die ein. So. Aber das muss immer sein. Und das Problem ist aber, dass natürlich die akademischen Philosophen feige Philosophen sind. Wie sollte es anders sein? Sie bedienen ja, sie arbeiten für den Staat. Mehr muss ich dazu nicht wissen. Sie bekommen ihr Geld direkt von euren Steuern. Direkt. Im Allgemeinen. Sie haben einen Lehrauftrag oder auch nicht. Diese Leute werden nie das sein, was Stoiker immer waren in der Geschichte. Sie können es nicht. Sie können, jetzt könnt ihr sagen, okay, Seneca hat auch für den Staat gearbeitet, ja, aber doch auf echt anderem Niveau. Entschuldige mal. Und natürlich hat man im Römischen Reich zumindest immer in dieser, wenn man so will, Adelskaste, nennen wir es jetzt mal, ne? Also die Patrizier, eine Nähe zum Staat gab zwangsläufig. Ja, das, wir tun aber so, als wäre das hier anders. Deswegen. Also da grenze ich mich bewusst ab von den akademischen Stoikern, wenn die sich so nennen oder auch nicht. Sie sind meistens unfassbar langweilig und deswegen wild. Das ist so. Okay, nächste. Die zentralen, zweite, löche ich mal alles hier, ne? Also, im Merchandise Store, jetzt wo ich ihn löche, verlinke ich dann noch oder sage ich noch oder steht auf Patreon, könnt ihr euch kostenlos registrieren, seht ihr das auch alles auf der Webseite. Ich werde es verlinken, sobald ich das Problem gelöst habe. Sonst muss ich leider den Anbieter wechseln, dann wird es wieder ein bisschen dauern. Aber egal. Veränderungen in Perspektive und Themen über die letzten 200 Episoden. Und Punkt 2, die zentralen Themen der letzten 200 Folgen. Das ist irgendwie das Gleiche, oder? Ist fast schon dasselbe. Mhm. Ja, aber mir hat sich eine Menge geändert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, es ist ja immer für mich lustig, weil ich kriege ja viele Mails. Da stehen dann so Sachen drin wie, hey, geiler Podcast, ich bin aber erst bei Folge 60. Was ja völlig in Ordnung ist. Das ist ja die Idee vom Podcasting auch, dass man einsteigen kann, wann man will, dass man hören kann, wann man will, dass man eine Zeitverzögerung auch drin hat, ist ja völlig in Ordnung. Die zentralen Themen der letzten 200 Folgen, ja, ich würde sagen, natürlich die klassisch stoischen Themen, ne? Also, so haben wir angefangen. Wir haben eigentlich angefangen, die ersten, zumindest 20 Folgen, würde ich sagen, legen wir so eine Grundlage, auch wenn es vielleicht sich anders anfühlt, weil es sich wild anfühlt, weil das der wilde Stoiker ist, wird eine Grundlage gelegt. Wir reden über die Dichotomie der Kontrolle, wir reden über stoische Übung, was kann man machen, wir reden über zentrale Ideen von Stoikern, wir reden über Unterschiede eines stoischen Lebens zu dem eines modernen Lebens und so weiter und so fort. Das haben wir am Anfang gelegt. Dann in der Mitte haben wir bin ich sehr frei geworden. Es wurde teilweise politisch, teilweise nicht, in euren Augen zu politisch manchmal, manche fanden es auch gut, also es ist ja immer so, man kann es ja nicht allen recht machen, wissen wir alles. Aber ein zentrales Thema war immer Stoizismus als Lebenspraxis. Also es ging mir nie nur um die Theorie, wenn ihr es nicht anwendet. Das ist ja das Schöne an dieser Philosophie, dass die ja nach Anwendung schreit, sozusagen, die kommt ja aus der Praxis. Das kann man ihr auch vorwerfen. Man kann sagen, es ist ja nicht so. Also man hat es nicht im Elfenbeinturm durchdacht und dann, nachdem es 100% in der eigenen Vorstellung jedenfalls fehlerfrei war, dann rausgejagt. Nein, es ist etwas, was in der Antike hat man sich sehr genau Sokrates angeguckt und auch die anderen großen philosophischen Schulen. Man hat die Kyniker sich sehr genau angeschaut und man hat geguckt, was kann man machen. Und natürlich hat man auch ein Theoriegebilde aufgestellt, gerade in der Antike bei den Griechen, teilweise zu Recht kritikwürdig, vielleicht teilweise absurd, was die Stoiker so rausgehauen haben, aber konsequent. Man hat mit diesen Ideen sehr lange gespielt, man hat sie bis zum Exzess auch getrieben, intellektuell. Und das geht jetzt seit ein paar tausend Jahren so. Und mittlerweile sind wir da so ein bisschen abgekühlt sozusagen, wir sind so ein bisschen cooler geworden. Wir haben, glaube ich, die zentralen Themen rausgearbeitet, wir wenden sie an. Und darum geht's in diesem Podcast auch. Sonst bringt's euch ja nichts, ne? Sonst könnt ihr euch auch ein wissenschaftliches Buch kaufen. Nein, es geht darum, das anzuwenden. Autonomie und Ratio, wie Wissen und Vernunft zur Selbstbestimmung beitragen. Das sind alles nur Stichworte von ChatGPT. Autonomie und Ratio. Ja, Autonomie und Ratio sind ja mit die zentralen Themen, ne? Hat ChatGPT gut erkannt. Wie Wissen und Vernunft zur Selbstbestimmung beitragen. Beides. Der wilde Stoiker, ein Grund, warum es auch so heißt, ist, ich mache ja Stoizismus gemischt mit Hypnose, Persuasion, Überzeugung und Manipulation, wenn man es negativ formulieren will. Also was euch aber stetig umgibt, das ist das Problem. Wenn man das rauslässt, kann man nicht vernünftig stoisch argumentieren, finde ich, weil stoisch zu argumentieren heißt immer versuchen, die Realität so zu erkennen, wie sie ist, mit Hilfe der eigenen Ratio. Man schaut sich Dinge an, man bekommt Sinneseindrücke und dann werden sie im Hegemonikon, was es ja so nicht gibt, aber eben eine schöne klassische Idee ist, analysiert. Mit Hilfe der eigenen Ratio, die zu dem Zeitpunkt hoffentlich dann schon so ein bisschen entwickelt ist, und bewertet am Ende und gesagt, gut, schlecht, indifferent, ist egal. Indifferent heißt, macht nichts, kümmert mich nicht. Hat vielleicht Bedeutung für mich, kann ich aber nicht ändern, zumindest das. Insofern hat es dann wieder keine Bedeutung, weil okay, haben wir alles schon gehabt. Wie tragen Wissen und Vernunft nun zur Selbstbestimmung bei, fragt ChatGPT, und ich antworte, nur Wissen und Vernunft ermöglichen euch Selbstbestimmung. Alles andere ist für einen Eimer. Jetzt könnt ihr sagen, ja, aber wenn ich 3 Millionen im Lotto gewinne und in die Bausvilla in Cannes einziehe mit Blick übers Mittelmeer, dann bin ich doch total selbstbestimmt. Da kann ich euch, ich gucke mir den Scheiß nicht an, aber guckt euch mal dieses ganze Reality-TV-Zeug an, guckt euch die Promis an, die das monetäre Problem des Lebens sozusagen ja gelöst haben, die aber wie kleine Kinder umhergetrieben werden, von einem Skandalchen ins nächste, die nicht wirken wie glückliche Menschen, die meisten jedenfalls nicht. Und wenn, dann waren es immer die Leute, die vorher schon glücklich waren, bevor sie Geld hatten. Das ist ja, glaube ich, immer, müsste man nochmal einen Podcast über Geld machen vielleicht. Ne? Meine Behauptung, ihr dürft wie immer eine andere Meinung haben, Wissen und Vernunft sind das Einzige, was Selbstbestimmung ermöglichen. Nichts anderes. Vernunft ohne Wissen ist nicht so schlimm, finde ich, weil Vernunft sich Wissen aneignen kann. Sachen auswendig lernen, was ich teilweise in meiner Fortbildung, die ich gerade mache, ja machen muss, was völlig stumpfsinnig ist. Und die behaupten immer, dass das ja wahnsinnig anspruchsvoll wäre, aber es ist saublöd und ich finde unmenschlich und unter unserem Niveau, aber egal. Das ist, wenn NPCs Prüfungen für NPCs schreiben, die dann von NPCs korrigiert werden. Dann kommt das dabei raus, das geht eben nicht anders. Und das Ganze unter staatlicher Aufsicht. Also ihr könnt euch vorstellen, was für ein geistloser Sumpf da entstanden ist. Ne? Das könnt ihr euch schnell vorstellen. Nur Wissen ohne Vernunft funktioniert natürlich überhaupt gar nicht. Ne? Viele Menschen wissen viel. Ne? Man kann auch alles nachlesen im Wenn man dem Internet glaubt, kann man da alles nachlesen. Es gibt auch Fachbücher, denen kann man auch glauben oder nicht. Da kann man auch alles nachlesen. Oder viel. Nützt aber nichts, wenn eure Ratio nicht entwickelt ist. Wenn ihr hin und her getrieben seid zwischen eurem Narzissmus, eurem Ego auf der einen Seite, euren, ich nenne es ja immer Romantik, euren Gefühlen, euren Leidenschaften auf der anderen Seite, völlig fremdbestimmt daher, taumelt durchs Leben, titscht vor eine Ecke und dann prallt ihr da ab und dann titscht ihr in die andere Richtung. Das ist nicht selbstbestimmt. Dann auch schön völlig zusammenhangslos fragt mich die AI, wir sind immer noch bei die zentralen Themen der letzten 200 Folgen. Angeblich waren das zentrale Themen. Waren sie es? Ich weiß es nicht. Der Mensch im Universum. Was unterscheidet ihn von anderen Wesen? Klammer auf, David Deutsch, Karl Popper. Wow. Ja, ist ein zentrales Thema für mich, weil es mich einfach interessiert. Hat es eine praktische Anwendung? Ja, ich glaube schon, teilweise schon. Ich stehe Popper ja da teilweise auch kritisch gegenüber. Das kommt hier nicht so rüber, weil ich immer so als Popper-Fan rauskomme, weil ich seine ich nicht Popper direkt kritisiere, aber mir klar geworden ist, wenn man sieht, wie jemand wie George Soros zum Beispiel lange agiert hat, jetzt Alex Soros wahrscheinlich, der das Geld verwaltet, keine Ahnung, wie sie wirklich radikalste Elemente ja auch in unserer Gesellschaft finanzieren und unterstützen und sich dabei, aber zumindest der George, der Ältere, ja immer auf Popper berufen, wo man sich fragt, ey, Moment mal, du trägst den Hass in die Welt, du finanzierst Gruppen, die hauptsächlich Hass streuen, auch wenn sie das unter dem Label der Gerechtigkeit und bla 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 machen, aber doch sehr konfliktstarke Dinge zumindest werden da finanziert. Wie kann das aus stoischer Sicht zumindest die Welt verbessern? Doch nur, wenn man langfristig den Plan hat, die Welt erstmal zu zerstören und dann neu aufzubauen, was ja so eine sozialistische Utopie ist natürlich, ne? Also links wie rechts, ich unterscheide die beiden nicht mehr, wie ihr wisst, ist eine kollektivistische Idee. Die Idee, alles ist scheiße, ich vernichte alles, früher war es Arbeiter gegen Unternehmer, was ja völlig nicht funktioniert hat, jetzt ist es ja Mann gegen Frau, Kind gegen Eltern, Staat gegen Bürger, das funktioniert allerdings ganz gut. Und dann vernichte ich das alles und dann baue ich das neu auf. Warum ich? Naja, weil ich als Sozialist natürlich der Einzige bin, der allwissend ist und eben diese kleine sozialistische Elite sozusagen dann alle anderen beherrscht, aber zum Guten. Wir meinen es ja gut. Das ist so ein bisschen das, was Soros da macht, unterstelle ich ihm. Und interessant ist halt schon, dass er sich dabei auf Popper beruft. Und da frage ich mich dann, okay, wenn das möglich ist, entweder ist der Mann völlig irre, aber es scheint mir nicht so, weil er kriegt viel Zustimmung, ne? Oder Karl Popper kann halt auch missverstanden werden. Da muss ich nochmal einfach tiefer einsteigen. Der Mensch im Universum ist einmalig, um die Frage endlich zu beantworten. Was unterscheidet ihn von anderen Wesen? Na, eben die wissenschaftlich und stoisch, kommen wir da gut zusammen. Also im antiken Stoizismus die Idee ja, der Mensch ist etwas total Besonderes, weil er quasi den Dämon in sich trägt. Der Dämon klingt immer so nach Amazon Prime Horrorfilm schlechten. Nein, der Dämon sozusagen als Teil von Zeus, der Göttlichkeit, dem Logos, der im Universum herrscht und der wohnt und den wir entwickeln können, auf den wir hören können und den wir zumindest die Fähigkeit haben, so zu sein wie die Götter. Das ist halt in die klassische, tausende Jahre alte stoische Sicht sozusagen, die moderne wissenschaftliche Sicht ist eben auch genau das, dass nur der Mensch reflektiert denken kann. Die beiden, Popper und Deutsch, können es viel besser begründen als ich. Das kann durchaus zufällig entstanden sein im Universum, ändert aber nichts daran, dass wir was Besonderes sind. Wenn ich sage wir, meine ich dann alle Menschen. Offensichtlich nicht. Aber es gibt immer, von einer Million Menschen gibt es immer einen, der kann denken. Ne? Oder vielleicht sind es auch 100 Millionen, da gibt es einen, der kann denken. Und die treiben diese ganze Entwicklung voran. Das sind die, revolutioniert dann durch Entwicklung wie der Buchdruck. Ne? Der Buchdruck natürlich entbannt diese Genies sozusagen davon, selber Kinder kriegen zu müssen und dann vielleicht ein, zwei Kinder zu erziehen und das weiterzugeben. Man konnte auf einmal tausende Menschen erreichen und bis hin zu Millionen. Und das hat natürlich alles verändert. Jetzt könntet ihr sagen, das Internet auch, genau, auch in dem Schwachsinn und Wahnsinn, und findet man aber doch eben auch die Perlen, wenn man die denn sucht. Nächste Thema, schaffe ich doch alles, oder? Ich glaube schon. Freiheit versus Staat. Wo sind die Grenzen der Selbstbestimmung? Das ist ein zentrales Thema, muss ich ChatGPT recht geben, kommt bei mir immer wieder. Viele verstehen nicht warum, viele finden es aber auch genau gut, also viele sind auch deswegen hier. Ist für mich in der Tat ein zentrales Thema, liebe KI, hast du gut erkannt. Was wir immer wieder ausloten müssen, sozusagen. Wo unsere stoische Ratio hilft. Ihr habt es vielleicht gesehen, auf Patreon gab es jetzt letzte Woche den Podcast, diese Woche Montag, den Podcast zur Wahl, sozusagen, der Wahlomat darf man nicht sagen, ne? Ist bestimmt ein Copyright drauf. Einfach so eine kurze, stoische Analyse der deutschen Bundestagswahl. Liebe Österreicher und Schweizer, wenn ihr es noch nicht gehört habt und in diesem Bracket seid, wie heißt es auf Deutsch? In dieser Tranche? Wie heißt es auf Deutsch? Wenn ihr zu diesen Supportern gehört, die den freigeschaltet haben sozusagen. Und dann hört den doch mal, weil das hat nichts mit Deutschland per se zu tun. Ne? Es geht darum, wie kann man sich aus diesem Geschrei der Medien, romantischen, teilweise auch strategisch beabsichtigten Gefühlsüberladung, die von allen Seiten da auf euch einpasst. Ihr dürft die auf keinen Fall nehmen, die müssen wir unbedingt verhindern, um Gottes Willen. Nicht schon wieder die Grünen, nein, die AfD und so. Also das ist alles hochemotional, bringt euch als Stoikerinnen und Stoiker erstmal wenig. Es ist aber zugegebenermaßen schwer, sich dem zu entziehen. Manchmal hilft es dann, ein Stück zurückzutreten und sagen, okay, was steht hier eigentlich wirklich zur Wahl? Und wir fangen in dem Podcast so an, dass wir sagen, was will ich eigentlich? Was ist mein Ziel? Wenn ihr kein Ziel habt für so eine Wahl, dann wird es halt nichts, in meinen Augen. Also insofern ist ein Thema, es bleibt immer weiter. Wirtschaft und Ethik als vorletzter Punkt, auch interessant. Stoische Perspektiven auf Besitz, Reichtum und Verantwortung. Wow. Ist es ein Thema bei mir gewesen? Ich glaube, da hat sie wieder halluziniert. Ihr wisst vielleicht, wenn nicht, wisst ihr es jetzt, KIs halluzinieren echt gerne. Ne? Ihr müsst da aufpassen. Ich weiß von meinem Nachwuchs, ich weiß es von meiner Lehrtätigkeit, die jetzt ja schon ein paar Jahre zurückliegt wieder. Die Studenten benutzen nichts anderes, ne? Also wenn heute einer eine Medizin-Doktorarbeit schreibt, ist die zu 80% ChatGPT, vermute ich mal, ganzen Hausarbeiten, so könnt ihr alle in die Tonne treten, die schreiben nichts mehr selbst. Die jungen Leute können auch nicht mehr schreiben, die können keinen fehlerfreien deutschen Satz schreiben, das geht gar nicht. Auch Akademiker natürlich nicht. Das Niveau wird durch diese Sachen einerseits steigen, vielleicht für die Masse der Akademiker, andererseits wird es ins Bodenlose fallen. Ich merke es an mir selbst, wenn ich aktiv KI benutze, um zu schreiben, und das ist das, was ich mache, seit ich echt Schüler war, schreibe ich, ja, lebe ich vom Schreiben und vom Denken, dann werde ich blöder, weil ich mir, da gibt es auch eine Begründung zu, wollte ich auch, haben wir darüber was gesagt schon im Podcast, ich weiß es gar nicht, müsste ich nochmal kontrollieren. Ich kann es euch begründen, warum das so ist, das ist keine Einbildung. Also genießt diese, kommen wir auch gleich noch zu, mit Vorsicht, aber habe ich über Besitz, Reichtum geredet? Ja schon, weil das stoische Themen sind. Und Verantwortung, ja, das ist ein urstoisches Thema. Also stoische Perspektiven auf Besitz, Reichtum, Verantwortung, Wirtschaft und Ethik. Schön, dass die KI das Wirtschaft und Ethik nennt. Für mich hat das mit Wirtschaften schon was zu tun, aber nicht vordergründig. Vordergründig, also, oder nicht primär. Ne? Primär geht es mir um euch, um euren Seelenfrieden und meinen eigenen. Und da kennt ihr die stoische Position natürlich mittlerweile zu Genüge. Besitz und Reichtum sind zu bevorzugende Indifferenten. Das ist ein Satzerklärung. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann müsst ihr echt nochmal 200 Folgen. Nein, das ist etwas, was wir annehmen, wenn es uns geschenkt wird, aber nicht groß bedauern, wenn es uns genommen wird. So die ideale stoische Perspektive auf diese Themen wie Reichtum, Geld, Besitz, Macht. Ne? Verantwortung übernehmen wir zwangsweise, weil wir natürlich, oder übernehmen wir von Fall zu Fall, wenn wir den stoischen Anspruch, der ja durchaus da ist, haben, die Welt zu verbessern, zum besseren Ort zu machen, wie Coriolanus, wie ist er nochmal, dieser römische General, der aus dem Ruhestand quasi als Bauer zurückkam, dann nochmal die Sache in die Hand nahm, dann wieder zurückging. Sehr konsequent, cooler Typ. Wahrscheinlich Stoiker, oder? Ich weiß es nicht. Müsste nachschlagen. Interessante Fragen. KI und Zukunft, letzter Punkt in dem ersten Teil. Jesus hatte ja viel rausgehauen hier. Ne? Welche stoischen Prinzipien helfen im Umgang mit neuen Technologien? Habe ich ja eben schon gesagt. Eure Ratio muss euch eine gewisse Faulheit vielleicht erlauben, weil KI macht faul, das ist völlig klar. Aber ihr müsst natürlich wissen, dass KI auch blöd macht. Die macht nicht schlau. So wie sie jetzt ist und so wie die meisten von euch sie benutzen, macht sie nicht klüger. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist einfach Antworten von KI nehmen und denen glauben. Also das Ding halluziniert halt extrem. Die meisten LLMs, Large Language Models, suchen ja, also das ist mein Problem. Perplexity wird immer so gelobt. Ich benutze es deswegen bewusst nicht, weil es mir zu suchmaschinenmäßig rüberkommt am Ende. Dann könnt ihr sagen, ja, aber es wählt ja aus ganz vielen aus, das stimmt. Aber wenn alle nur Unsinn verbreiten, habt ihr davon auch nichts. Also KI ist eine schöne Sache, ist die Disruptionstechnologie überhaupt, habe ich auch unterschätzt früher, gebe ich zu. Welche stoischen Prinzipien helfen im Umgang mit neuen Technologien, fragt die KI. Die KI fragt, wie sollen wir stoisch mit ihr umgehen, finde ich ganz schön. Wir nehmen sie als das, es ist ein zu bevorzugendes Indifferent auch, tatsächlich. Also da, wo sie uns helfen kann, nehmen wir sie, wir bewerten sie nicht über, sie ist nicht göttlich. Es kann sein, wenn wir eine generelle KI bekommen, also die eigentliche, das, was man sich so in Science-Fiction-Romanen unter KI vorstellt, also ein Bewusstsein hat und ein, wenn man so will, lebendiges Wesen ist, dann hätten wir endlich wieder einen neuen Gott erschaffen, sozusagen. Es wurde auch mal wieder Zeit. Aber vielleicht dann sogar einen echten. Ne? Ich musste gerade einen Anruf ablehnen. Mitten im Podcast ruft mich einer an und mein Mac sagt hier, dass mich einer anruft. Warum? Weil er sich aus irgendwelchen mir nicht nachvollziehbaren Gründen mit meinem iPhone verbunden hat, oder? Gott, ich konnte es ablehnen, weil mein iPhone auf Lautlos steht und der Mac hier scheinbar auch. Gott sei Dank. Also, da werden wir noch viel drüber reden, oder? Welche stoischen Prinzipien helfen im Umgang mit neuen Technologien generell? Es ist wie alles. Ich bin ja ein kleiner Petrolhead, wie ihr wisst, und ich bin so angenervt von modernen Autos. Ich finde die unkaufbar. Also ich würde mir niemals ein Auto kaufen, was jetzt auf den Markt kommt. Niemals. Weswegen ich auch keine Werbung von der Autoindustrie wahrscheinlich bekomme. Überzeugt mich, liebe Autoindustrie. Das letzte Auto, ich sag's immer wieder, war der GT86 von Toyota, / Subaru mit diesem Sechszylinder-Boxermotor. Ich glaube, von Porsche mitentwickelt, oder? Damals. da nervt mich auch schon viel. Ich habe jetzt kurz im neuen Gesetz gesessen, dem GR86, nur um festzustellen, ob der ergonomisch gleich geblieben ist, nur im Showroom sozusagen, also nicht gefahren. Und ja, er ist gleich geblieben. Ich finde den alten besser trotzdem. Die 30 PS mehr, ja. Kauft euch den Subaru, dann könnt ihr, glaube ich, ziemlich legal den dicken Turbo reinschrauben, wenn ihr denn noch mehr PS braucht. Ich brauche das bei dem Auto nicht. Das war so ein Auto, was noch so pur war, dass ich dachte, war, ist schon ganz okay. Das Auto meiner Frau hat, ist ein Leasing-Auto, hat eine Lenkradheizung. Ja, ist nice, ne? Ist gerade 0 Grad draußen oder was. Den letzten, den Winter liegt ja noch, sind ja mittendrin noch leider. Ich bin schon im Frühjahr, stimmt, weil hier die Sonne scheint seit ein paar Tagen, worüber ich mich nicht beschwere. Braucht man das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es so an Flugzeug irgendwie erinnert. Wenn ich da einsteige, muss ich 800 Buttons drücken und so. Hey, da fällt es mir manchmal echt schwer, sturig zu bleiben. Ne? Die sturige Reaktion drauf ist eben das, was ich sage, nämlich kauf diesen Scheiß nicht. Ich kaufe mir ein gebrauchtes Auto für 3000 Euro, was diesen Quatsch nicht hat. Und schärfe dadurch meine eigenen Fähigkeiten. Könnt ihr sagen, das ist männlicher Narzissmus. Oh mein Gott. Die machen doch alles besser. Es ist doch alles viel geiler jetzt und so. Ja, aber ihr werdet halt auch blöd. Also das ist ein sturiges Prinzip, was euch mit neuen Technologien helfen muss. In dem Moment 50er Jahre Schwarz-Weiß-Fernseher und 60er mit diesem Drehknöpfchen vorne. Nicht, dass ich da schon auf der Welt war, aber hat man vielleicht schon mal gesehen. Es gab früher keine Fernbedienung. Ne? Die Leute mussten vom Sofa aufstehen, wenn sie den Propagandasender wechseln wollten, weil es nur zwei gab. Völlig identische Messages in die Gehirne rausgeklopft haben. Dann wurde die Fernbedienung erfunden, was dazu führte, dass man auf dem Sofa sitzen bleiben konnte. Ist das ein Fortschritt oder nicht? Entscheidet ihr, aber geht damit eben sturig rational um. Dritter Punkt. Was wurde noch nicht tausendmal gesagt? Von mir wurde alles schon tausendmal gesagt. Was fehlt noch? Ja, Stoizismus 2.0. Ich arbeite dran, okay? Wie könnte eine fortgeschrittene, moderne Version aussehen? Ja, da bin ich ja dran. Mein Gott, ein bisschen Geduld hier. Künstliche Intelligenz und ungeduldig geht gar nicht. Radikal, aber das finde ich schön. Radikale Resilienz. Ist der heutige Stoizismus zu, in Anführungszeichen, weich? Ist nicht von mir, ist von der KI. Finde ich ganz geil, oder? Kurze Antwort, ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist er zu weich. So wie er verkauft wird. Von den meisten. Ist er zu weich? Warum ist er zu weich? Weil die Leute Geld verdienen wollen mit euch. Und ihr zu weich seid. Also kann ich euch am besten ein Buch verkaufen, was auch ein bisschen zu weich ist. Oder eben den Leuten, die im Gym leben sozusagen und nur noch Sport machen. Dem kann ich so ein pseudo-hartes Buch verkaufen. Aber wenn ich was verkaufen will, muss ich das machen, was die Menschen wollen. Ich kann die Leute nicht umerziehen. Das ist ja die erste Lektion im Marketing. Was aber die jungen Leute im Marketing ja nicht kapiert haben übrigens. Ne? Deswegen ja go woke, go broke. Die wollen euch ja umerziehen und das funktioniert halt nicht. Man kann Leute nicht umerziehen. In der Gehirnwäsche vielleicht. Oder wenn man viel Zeit und Liebe und Verständnis hat in einem Coaching. Aber so wie ich. Das ist aber kein Umerziehen. Da kann man ihnen nur neue Perspektiven zeigen. Leute umerziehen ist anstrengend, kostet viel Geld. Guckt euch Osteuropa an, guckt euch Nordkorea an, wie lange das da alles dauert und gedauert hat. Wobei ich teilweise immer noch meine, wenn ich heute durch den ehemaligen Osten Deutschlands fahre, den ich ja mag, wie ihr wisst, und viele Ostdeutsche ja auch mag und zu meinen Freunden durchaus zähle mittlerweile. Also auch bei mir ist die Mauer im Kopf zumindest porös geworden. Ist jetzt so ein Loch irgendwo. Merke ich schon noch manchmal so Denkweisen, wo ich denke, ja, das ist Huhn und Ei, ne? Was war zuerst da? Der Ostdeutsche oder der Sozialismus? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt hat Preußen Deutschland zum Beispiel noch nie gut getan, ne? Wenn man in die Geschichte guckt, in meinen Augen. Da bleibe ich doch lieber Rheinländer, tatsächlich, in dem Fall. Die auch furchtbar sind. Aber auf eine andere Art. Nicht so militärisch. Ja, ich arbeite dran, mehr kann ich nicht sagen. Das unausweichlich akzeptieren oder doch kämpfen? Beides. Differenzierung zwischen Dichotomous Control, also Dichotomie der Kontrolle und echter Einflussnahme. Hä? Ah ja, ich weiß, was ihr meint. Also, wollen wir resignieren? Wollen wir Epiktetus? Das machen wir am Anfang, wenn wir Stoiker werden sozusagen. Wenn wir die stoische Reise beginnen, ist die Dichotomie der Kontrolle das Allerwichtigste und die bleibt auch wichtig. Aber dann machen wir nur das und dann ziehen wir uns natürlich quasi ein bisschen zurück, zwangsläufig, und verlieren vielleicht so ein bisschen Einfluss in der Welt. Ich würde überhaupt, mein Einfluss ist nicht kleiner geworden die letzten Jahre. Das ändert sich dann wieder, ne? Das gibt sich. Noch eine Frage, die Grenzen der Ratio. Wo endet Vernunft? Gibt es Paradoxien im stoischen Denken? Stoizismus in seiner antiken Form ist ja paradox. Das wurde ihm ja immer vorgeworfen. Er ist ja in seiner Konsequenz, treibt er es ja ins Paradoxe. Das ist ja der Witz. Das ist ja der Grund, warum auch Stoiker ausgelacht wurden natürlich in der Antike. Weil man, wenn man es konsequent zu Ende denkt, wie sie es gemacht haben, oder die Kyniker ja auch schon, das ins Extrem treibt, dann ist es paradox. Aber, und das ist ja, das habe ich, glaube ich, in einem Podcast gesagt, ich weiß aber nicht mehr, ob hier öffentlich oder auf Patreon, nur das Paradoxe kann uns retten. Darüber machen wir aber nochmal einen Podcast. Ihr müsst das Paradoxe teilweise umarmen, wenn ihr weiterkommen wollt. Es geht nicht anders. So, jetzt wird's langweilig. Oder unerwartete Quellen des Stoizismus. Gibt es Denkfiguren, die nicht aus der stoischen Tradition stammen, aber perfekt hineinpassen? Langweilig. Blick nach vorn, die nächsten zwei. Ah, geil. Punkt 4. Blick nach vorn. Ganz lässig. Haut sie's raus, die KI, ne? Macht mir überhaupt keine Arbeit oder so. Cool. Punkt 4. Blick nach vorn. Die nächsten 200 Folgen. Dankeschön. Alter Schwede. Geplante neue Formate oder Gäste? Ja, ich sag dazu nichts. Wie kann der... Ey, es ist schon unterhaltsam, oder? Wir müssen KI auch ein bisschen als Unterhaltung sehen. Die letzte Frage in Punkt 4 von 5 ist, wie kann der Podcast noch wilder werden? Ich könnte den nackt aufnehmen, will aber keiner sehen, weil ich zu fett bin. Ich könnte aber nackte Leute hier rumrennen lassen vielleicht. Dann würde in YouTube würde ich wahrscheinlich gesperrt. Stimmt nicht, dass ich dann hochgehe. Im Ranking, was ja immer noch eine Katastrophe ist auf YouTube. Gottes Willen. Ich habe, keine Ahnung, über 1000 Abonnenten und 2 Leute gucken es. Und einen davon kenne ich wahrscheinlich. Den sehe ich im Gym. Sein iPhone, da liegt er auf seinem Crosstrainer oder wie heißt das Ding? Ja, Crosstrainer. Und dann sehe ich mich selbst und dann weiß ich, ja, okay, das ist der eine von den... Ist auch geil. Nein, Quatsch. Ich weiß, dass einer ist immer im Gym, deswegen der Witz, aber den kenne ich nicht. Also ich kenne das Gym auch nicht, wo er ist. Es ist eine ganz andere Stadt. Welche Themen sind weiterhin relevant? Ja, kommen wir drauf. Abschluss, die wichtigste Lektion aus 200 Folgen. Persönliche Erkenntnisse und Aha-Momente. Was hat sich für dich verändert? Ja, sag ich ja ständig, oder? Einladung an die Community. Welche Themen fehlen noch? Ja, okay, lade ich euch hiermit ein. Welche Themen fehlen noch? Schlag mir mal Themen vor, finde ich gut. Hättest du Lust, fragt ChatGPT, eine Community-Frage einzubauen? Vielleicht etwas Interaktives wie, welche Episode hat euch am meisten beeinflusst? Sehr geil, gebe ich hiermit an euch raus. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir mal, welche Episode euch am besten gefallen hat. Dann mache ich es auch wie so künstliche Intelligenz und mache nur noch das. Oder was bedeutet Stoizismus für euch? Ja, das ist natürlich eine total zulässige Frage. Also, was sich für mich verändert hat, mache ich ausführlich auf Patreon. Weil das ist ein eigener Podcast, Minimum mal einer, wahrscheinlich 2 oder 3. Es hat sich, das sei jetzt hier zum Abschluss gesagt, eine Menge verändert für mich, auch persönlich. Ich bin einerseits strenger geworden, so auf meiner stoischen Reise, andererseits aber lockerer. Und nochmal, wir müssen das Paradox umarmen, also die Lockerheit in der Strenge. Die Albernheit in der Ernsthaftigkeit auch bei mir. Ich erlaube mir, mich mittlerweile tot zu lachen über den ganzen Schwachsinn da draußen. Also insofern hat sich der Kreis geschlossen, oder? Man lacht sich tot, wenn man 20 ist, dann verzweifelt man ein bisschen an der Welt und dann sucht man eine Philosophie vielleicht, die für einen passt und dann findet man natürlich den wilden Stoiker, was sonst. Kauft die Bücher von Guido Bellberg, ein exzellenter Autor, den ich euch hiermit ans Herz legen möchte nochmal. Und dann wird man vielleicht ein bisschen zu ernst. Vielleicht, nicht alle, ne? Aber manche. Und das Leben ist ja auch ernst, ne? Das Leben hat ja nur den Sinn, uns auf den Tod vorzubereiten, sage ich jetzt mal ganz sturig. Und der eine kriegt es halt besser, der andere schlechter. Unser Ziel muss ja sein, das gut hinzubekommen. Aber wer sagt denn bitteschön, dass wir keinen Spaß haben dürfen auf der Reise? Das muss also unbedingt da wieder rein. Wäre vielleicht auch ein Thema fürs nächste Buch, ne? Stoizismus 2.0. Ich sammle immer noch Themen. Zum Abschluss müsste ich euch einen Witz erzählen, aber ich kenne keinen. Ich kenne nur 3 Witze, die sind nicht witzig. Warum? Weil Witze nicht witzig sind, im Allgemeinen. Ich hab euch alle lieb. Kommt zu Patreon rüber. Kauft gefälligst ein T-Shirt, sobald dieser Store oben ist. Noch besser ein Kapuzenpulli, verdiene ich 3,50 € dran, keine Ahnung. Am meisten verdient natürlich der Arbeiter daran, der laut Marx ja seine Arbeitskraft in das Produkt quasi gibt. Also der das Produkt ja durch seine Arbeitskraft wertvoller macht. Vielleicht der Irrtum Nummer 1, oder? Es ist nämlich scheißegal, ob das iPhone von einem Roboter in China zusammengeschraubt wird oder 30 Indonesier dafür 50 Tage brauchen oder ein Typ einen Tag braucht. Das ändert am Wert des iPhones nämlich rein gar nichts. Nur mal so, als antisozialistischer Seitenhieb, das ist einfach Unfug, Skrupulos. Ich höre jetzt auf, bevor ich nur noch Unfug rede. Hau das Intro rein. Da kommt schon. Nee, ist das Intro. Ich wollte das Outro. Hallo. So. Bedanke mich bei euch für euren Support. Kommt rüber zu Patreon. Haut rein. Tschüss. Und ja, auf die nächsten 200.